Act of Contrition van Nerves. En wij gaan eruit met het Britse haal. Wel degelijk Brits, maar ze zijn duidelijk fan van de Amerikaanse gitaarscene ten tijde van Discord en Touch and Go. Or Standing on the Toes of Giants van Haal. Tot volgende week.
Don't give it up.
Thank you.
Als jij er straks weer opkomt, is dat goed.
Thank you. missing this. Oh my mind, I need a little hit. I wanna take it down.
Ich habe jetzt Charlotte Wiedemann in Leitung. Hallo.
Hallo, guten Abend nach Leipzig.
Du hast das Buch geschrieben, Mali und das Ringen nach Würde. Und um Mali soll es auch in diesem Interview gehen. Mali ist ja jetzt nach Libyen, also nach den Unruhen in Libyen, ging das dann auch weiter in Mali. Da gab es dann eine französische Militärintervention 2013, glaube ich. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das angefangen hat.
Also es handelt sich in Mali eigentlich um einen sehr komplizierten Konflikt und viele Leute nennen Mali ja immer als Beispiel für etwas, ohne aber die Verhältnisse im Land überhaupt zu kennen. Man muss vielleicht da anfangen, dass sich die Malier Anfang der 90er Jahre Demokratie selbst erkämpft haben. Also es gab so etwas wie einen malischen Frühling, aber das Parteiensystem nach westlichem Zuschnitt, was danach entstanden ist, hat die Leute überwiegend sehr enttäuscht. Sie fühlten sich nur wie Statisten. Und zugleich wurde halt mit viel Entwicklungshilfe eine schöne Fassade aufrechterhalten und das wurde dann Modelldemokratie genannt. Aber eben halt nur vom Westen, nicht von den Maliern selber. Dann kam, wie du schon erwähntest, der Sturz Gaddafis mit Unterstützung des Westens. Damals zogen viele Tuareg-Söldner, die früher für Gaddafi gekämpft haben oder in der libyschen Armee waren, die zogen halt nach Süden, nach Mali, wo ihre Eltern mal geboren worden waren und lösten dort also eine neue Rebellion der Tuareg aus. Ich sage eine neue, weil es gab schon früher welche. So, dann die malische Armee unterfinanziert und weitaus schwächer als eben diese sehr gut trainierten Tuareg-Kämpfer war unterlegen. Junge Offiziere putschten dann aus Frust und der Präsident floh und dieser Putsch war zunächst in Mali sogar relativ populär, weil man eben des alten politischen Systems der sogenannten Modelldemokratie so überdrüssig war. So, im nächsten Schritt besetzten dann zunächst Tuareg und islamistische Kräfte gemeinsam den Norden des Landes, der sehr dünn besiedelt ist. Die Islamisten entledigten sich aber dann der Tuareg. Und erst in dem Augenblick hat der Westen sozusagen aufgeschrien, weil dann gab es also eine regelrechte islamistische Besetzung von Nordmali. Und kurz darauf, wie du erwähnt hast, eben dann die französische Intervention.
Ja, die wurde von vielen Malierinnen ja auch ganz gut aufgenommen, also weil die islamistische Besetzung, da wurden auch Gräueltaten gemacht. Und dann kam halt irgendwie, also die malisische Armee, die hat dann... Malische Armee, die hat nicht so gut abgeschnitten. Na, dann kam die französische Armee und ja, wie wurde das von der Bevölkerung aufgenommen, dass die dann halt quasi den Norden befreit hat?
Naja, also ich wäre mit dem Ausdruck befreien irgendwie vorsichtig. Ich glaube, der kommt irgendwie eher aus einem anderen Kontext. Ja. Also die Malier haben eigentlich zunächst das Eingreifen der Franzosen begrüßt. Ich glaube, sie hätten jedes Eingreifen begrüßt. Sie hätten auch die Bundeswehr begrüßt oder die US-Armee. Sie hätten eigentlich alle begrüßt, die ihnen helfen würden, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Und es ist damals oft von äußeren Beobachtern so eingeschätzt worden, als sei das nun wieder eine Versöhnung mit der ehemaligen Kolonialmacht. Das habe ich also schon damals, also schon 2013, völlig übertrieben gefunden. Denn natürlich standen die Malier mit Trikolore-Fähnchen da. Wenn die Bundeswehr dorthin gefahren wäre, hätten sie mit deutschen Fähnchen da gestanden. Also das wurde so überhöht zur großen Versöhnung mit der ehemaligen Kolonialmacht. Das habe ich nicht so gesehen. Und meine Skepsis hat sich auch so gesehen bestätigt, weil dann später es auch sehr viel Verdruss über das Vorgehen der Franzosen gab und es auch Demonstrationen dann, also malische Demonstrationen vor französischen Einrichtungen gab, die den Abzug der Franzosen forderten. Also ja. Man muss vorsichtig sein, dass man diese Sachen immer irgendwo zu etwas Historischem gleich hochstilisiert.
Ja, aber erstmal ließ sich Hollande ja auch feiern und hat auch große Ansprachen gehalten und hat dann halt irgendwie irgendwas gesagt, dass die Franzosen ihre Schuld beglichen hätten. Was hat er denn damit gemeint?
Also im Ersten und im Zweiten Weltkrieg sind viele Soldaten aus den damaligen französischen Kolonien in Afrika haben der französischen Armee geholfen, also geholfen in Anführungszeichen, denn sie konnten sich das ja nicht aussuchen. Sie wurden sehr oft zwangsrekrutiert, zum Teil aber auch durch Versprechen auf spätere Gleichberechtigung oder Emanzipation angeworben. Und von Hollande hat eben vor 2 Jahren auf einer Rede in Bamako, der malischen Hauptstadt, gesagt, wir haben unsere Schulden bezahlt. Und damit wollte er sagen, wir sind sozusagen quitt. Das ist aber eine sehr seltsame Rechnung, denn auf afrikanischer Seite sind schon in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs mehr als 100.000 Leute von diesen Kolonialsoldaten gestorben. Unter anderem waren die auch im Winter in den Ardennen und in anderen Plätzen. Hingegen sind auf der französischen Seite, also bei der Intervention in Mali, wenn man das nun überhaupt vergleichen will, zunächst einmal nur 5 Franzosen gestorben. Also der Vergleich ist etwas monströs und sehr abwegig und ist eigentlich in Mali auch nicht weiter kommentiert worden. Ich denke, die Malier sehen das eigentlich sehr viel pragmatischer. Sie dachten zunächst, das Eingreifen der Franzosen nützt ihnen dabei, tatsächlich wieder, wie sie es sagten, ihre nationale Ehre herzustellen. Also Malier sind sehr nationalbewusst und eben wieder die Hoheit des Staates im ganzen malischen Territorium ausüben zu können. Also dass es Schulen und so weiter gibt und dass nirgendwo einzelne Teile des Landes eben halt von bewaffneten Gruppen einfach sozusagen für sich, also als eigenes Eigentum deklariert werden können. Aber leider ist das bis heute nicht der Fall. Also man muss sagen, dass die Militärintervention der Franzosen in Mali eigentlich für die Malier selber bis heute sehr wenig gebracht hat.
Die war ja ursprünglich auch für relativ kurz angedacht, oder zumindest wurde es so erzählt, dass es irgendwie eine kurze, schnelle Mission werden sollte. Nun sieht es aber so doch aus, dass die so halt dauerhaft in Mali bleiben werden. War das vielleicht von vornherein geplant, oder wie siehst du das?
Das weiß ich nicht. Also ich denke mal zunächst, dass womöglich tatsächlich sich irgendwelche französischen Militärstrategen gedacht haben, dass in Mali sei alles ein bisschen leichter. Und man könnte tatsächlich die islamistischen Gruppen sozusagen rucki-zucki über die Grenze, wohin auch immer, vertreiben. Das andere ist aber, dass ich schon denke, es gibt ein langfristig geplantes Interesse Frankreich, eben halt in der ganzen Region, also in der ganzen westafrikanischen Region, wieder stark militärisch präsent zu sein, auch durchaus in Konkurrenz zu anderen Ländern, die dort auch strategische Interessen haben, sei es China mehr wirtschaftlicher Natur oder sei es USA mehr strategischer Natur. Und letztendlich ist es, wie auch immer geplant oder nur halb geplant, dazu gekommen, dass es nun eine sehr stark vergrößerte, dauerhafte Präsenz mit 5.000 französischen Soldaten in der Region gibt. Also 1.000 davon stehen in Mali, die anderen in den Nachbarländern. Und für die Malier selber hat sich allerdings wenig oder fast nichts oder vielleicht noch nicht zum Besseren gewendet, sondern vielleicht hat es sich sogar eher zum Schlechteren gewendet.
Na, die islamistische Besatzung, die wurde ja quasi beendet. Aber wie ist denn jetzt die Sicherheitslage in Mali?
Naja, in einer gewissen Weise gibt es weniger Sicherheit als vorher. Denn vorher sprach man ja vor allem vom Norden. Also der Norden ist sehr dünn besiedelt. Es gibt dort eine größere Stadt namens Gao und das kleinere Timbuktu, dessen Name bei uns bekannter ist. Aber heute ist es so, dass es Anschläge, Selbstmordattentate und so weiter eigentlich im ganzen Territorium Malis gibt. Es ist ja geografisch ein sehr, sehr großer Staat. Wenn man auf die Karte guckt und dann einzeichnet, wo es Anschläge gegeben hat, dann sieht man, dass eigentlich keine Region des Landes mehr völlig sozusagen unbeteiligt ist. Und das war eben halt vor der Intervention tatsächlich anders. Da hatte man das Problem, also in diesem großen, dünn besiedelten Norden. Aber im Rest des Landes ging das Leben eigentlich weitgehend unbehelligt voran. Abgesehen davon, dass natürlich die Wirtschaft des Landes insgesamt gelitten hat. Und heute ist es anders. Also es gab jetzt im November ja einen großen Anschlag in der Hauptstadt Bamako. Der ist nur deshalb hier auch mehr zur Kenntnis genommen worden, weil er eine Woche oder 10 Tage nach dem Attentat von Paris passiert ist. Und man hat es dann so gleich in eine Schublade gesteckt. Aber tatsächlich sind also im jetzt bald abgelaufenen Jahr sehr viel mehr Menschen in Mali gestorben und in der Regel keine Europäer. Also dann sterben Malier und es sterben auch die dort stationierten Blauhelmsoldaten. Das sind auch keine Europäer.
Das ist ja nun kein klassischer Krieg oder auch kein Bürgerkrieg. Also es sind ja nicht nur Islamisten, die da kämpfen. Oder also wer ist denn für diese miese Sicherheitslage so mitverantwortlich? Oder wie kommt das? Ist das allein die Religion oder sind da noch andere Ursachen?
Ich würde eigentlich sagen, dass Religion eigentlich keinesfalls die wichtigste Rolle spielt. Und zwar war das auch schon vorher der Fall. Also ich denke, es handelt sich in Mali um eine Gemengelage, wo es eben organisierte Kriminalität gibt, vor allem den Drogenschmuggel. Drogenschmuggel ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft durch die Sahara. Zum anderen eben staatliche Korruption, die auch überall mit eine Rolle spielt. Und sozusagen als drittes eigentlich eben halt eine Art von religiös verbrämter Kriminalität. Der Boden, auf dem das alles gedeihen kann, ist natürlich die Armut. Mali zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Und es hat sich dort auch eigentlich in den letzten 3 Jahren, wo ja die Leute zum Teil hofften, es entstünde jetzt vielleicht eine neue Art von Demokratie, die ihnen tatsächlich mehr nützt, da hat sich also auch nichts geändert. Damals, also nach dem Putsch und nach der Besetzung und der Intervention, hat dann die Europäische Union darauf gedrungen, dass es sehr schnell Wahlen gibt. Wahlen, bei denen zwar mit einem anderen Präsidenten, aber dennoch weitgehend das bisherige politische System wieder an die Macht kam. Man muss, glaube ich, einfach sehen, dass die Hoffnungslosigkeit eine große Rolle spielt. Also man kann eben halt in Mali junge Männer mit relativ geringen Geldbeträgen anwerben. Und oft kommen sie dann auch sozusagen aus den Verstrickungen, in die sie sich begeben, in diesen bewaffneten Milizen dann nicht mehr heraus. Ja.
Nun sollen ja ab Januar auch Bundeswehrsoldatinnen nach Mali. Besteht da Hoffnung, dass sich dadurch irgendwie die Sicherheitslage ändern wird?
Ach, das ist... Also, nur mal...
So cool on your temper, you man. can show your temper. Remember, we are one flesh and blood. Cool on your temper. No bother with your tribal war. No bother with your fussing and fighting. Cool on your temper, Jama. Control your temper. Jaja is watching us. So cool on your temper. Don't you be no fool. Cool on your temper. You can't say I never warn you. You can't say I never tell you. Cool on your temper. Control your temper. You can't say I never warn you. You can't say I never tell you. Cool on your temper. Wah 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 wah. Wah 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 wah. No bother with your fussing and fighting. No bother with your tribal war. Cool on your temper. So cool on your temper, you man. Control your temper. Jaja is watching us. So don't you be no fool. Cool on your temper. Cool on your temper, you man. Cool on your temper. You can't say I never want you. You can't say I never tell you. Cool on your temper. You can't say I never warn you. So cool on your temper. Jaja is watching us. Oh yeah. Oh yeah. Ooh, cool on your temper. Cool on your temper, you man. You can't say I never want you. To cool on your temper. Throw away your gun and your bow. Throw away your fire.
Chapter 5. When talking to her brother, if truth be known, Varvara Ardalionovna had rather exaggerated the accuracy of her information concerning the prince's proposal to Aglaya. Perhaps, being a perceptive woman, she had merely foreseen what was bound to happen in the near future in any case. Vexed, perhaps, at the way the project had gone up in smoke, though she hadn't really believed in it herself, she, being human, couldn't forgo the pleasure of twisting the knife a little, by exaggerating the disaster to the brother she nonetheless loved genuinely and compassionately. At all events, she couldn't possibly have got such accurate information from her Yepanchin friends. There were only hints, half-spoken words, meaningful silences, and puzzling allusions. It was possible that Aglaya's sisters had deliberately let something slip so as to elicit information from Varya. It might also have been that they wished to indulge themselves in the feminine pleasure of teasing a friend a little, even one they had known since childhood. By this time, they could not have failed to discern at least a glimmer of her intent. On the other hand, the prince, too, despite being perfectly truthful in assuring Lebedev that he could tell him nothing and that nothing particular had happened to him, might also have been wrong. Really, it was as if something very odd had happened to them all. Nothing had taken place, yet at the same time a great deal had taken place. It was this last that Varya had divined with her unerring female intuition. It is very hard, however, to set down in order how exactly it came about that all the Epanchins became possessed of the identical notion simultaneously, that something of the utmost importance had happened to Aglaya, and that her destiny hung in the balance. But no sooner had the idea flashed into all their minds at the same time than all insisted they had thought the matter over long ago, and seen it all coming. That it had all been obvious since the poor knight incident, or even before. It was just that they had been disinclined to credit such an absurdity at the time. So the sisters asserted. Of course, Lizaveta Prokofievna had also foreseen it and found out before anyone else. Her heart had long been aching. But whether it had or not, she couldn't countenance the idea of the prince now, really because it posed her such a problem. A question was looming which demanded an immediate solution. But not only was Lizaveta Prokofievna unable to solve it, she couldn't even frame the question clearly, try as she might. It was a difficult business. Was the prince a good match or not? Was all this a good thing or wasn't it? If it wasn't, and that was certainly the case, then why exactly wasn't it? And if it might be a good thing, which was also possible, then why was that so? The head of the household, General Yepanchin himself, was initially astonished, but later on he suddenly confessed. Honestly, he had often had visions of something of the sort all this time. They would fade and then suddenly come back again. He lapsed into silence at once, under the menacing eye of his wife. But that was in the morning. In the evening, alone with his wife and compelled to say something, he suddenly gave vent to a number of surprising thoughts with a certain marked zest. After all, what does it amount to? Silence. Of course, it's all very strange, if it's really true, and I'm not arguing, but... More silence. On the other hand, if you look the thing straight in the face, the prince is, really and truly, a most excellent young chap, And well, of course, there's our name, isn't there? Our family name. It will have the appearance of keeping up the family name, so to speak, which has gone down in the eyes of the world, that is... Looking at it from that point of view, that is, because, of course, society is society. All the same, the prince is not without means, even if they aren't as much as all that. He has, and, petering out in a prolonged silence. Having heard her husband out, Lizaveta Prokofievna exploded. In her view, everything that had happened was unpardonable, even criminal nonsense, a fantasy, stupid and absurd. To start with, this wretched little prince was a sickly idiot. Secondly, he was a fool. He didn't know the ways of society and had no place in it. Who could he be presented to? Where could one advance him? He was a kind of unacceptable democrat. He hadn't even got a civil service rank, and what would Bielokonskaya say? After all, was it really this kind of husband they had imagined and planned for Aglaya? This last argument was the chief one, of course. Her mother's heart quivered at the thought, grieving and tearful, although at the same time something also stirred within that heart, suddenly saying to her, "And why is the prince not the right man?" Well, it was these, her own heart's objections, which were the most trying for Lizaveta Prokofievna. Aglaya's sisters were rather pleased at the thought of the prince. It didn't even seem particularly strange to them. In short, they might easily have found themselves on his side completely, but both of them decided to keep quiet. It had been established once and for all within the family that the more insistent and pertinacious Lizaveta Prokofievna's opposition and objections became in any wide-ranging family argument, the more it served them all as an indication that she was already perhaps giving way on the point. But Alexandra could hardly keep silent altogether. Having selected her long ago as her confidant, her mother was constantly summoning her these days and asking her opinion, and especially for her recollections, on the lines of, "How on earth had this all come about? Why hadn't anyone seen it coming? Why had nobody said anything at the time? What had that wretched poor knight signified? Why was she, Lizaveta Prokofievna, alone condemned to worry about all of them, keep her eye on things and foresee everything, while the rest of them just stood gaping?" And so on and so forth. At first, Alexandra had been very circumspect and merely observed that she thought her father's idea was quite well-founded, that in the eyes of society, the choice of a Prince Myshkin as husband for one of the Yepanchin girls might well seem most satisfactory. Gradually warming to the task, she added that the prince was by no means a fool, and never had been. While, as for social status, Lord alone knew what the social status of a gentleman in Russia would depend on in a few years' time, obligatory advancement in the civil service as formerly, or something else altogether. To all of this, her mother brusquely retorted that Alexandra was a free thinker, and it was all because of that wretched woman question. Half an hour later, she set off for town, and from there to Kameny Island to catch Bielokonskaya, who fortunately happened to be in Petersburg, though soon due to depart. The princess was Aglaya's godmother. The old woman listened to all Lizaveta Prokofievna's hectic and despairing confessions, and was not in the least disconcerted by the tears of the distraught mother. In fact, she looked at her derisively. The princess was a dreadful tyrant. In friendship, even the oldest established, she couldn't tolerate equality, and decidedly regarded Lizaveta Prokofievna as her protege, just as she had done 35 years before. She simply couldn't come to terms with the blunt independence of her character. She pointed out, however, that they all seemed to have run too far ahead of themselves, as usual, and made a mountain out of a molehill. That despite listening most carefully, she hadn't been convinced that anything serious had really occurred. And wouldn't it be better to wait until something transpired? That the prince was, in her view, a decent young man, though an invalid, somewhat singular and socially altogether too obscure. The worst thing was that he was openly keeping a mistress. Lizaveta Prokofievna was very well aware that Bielokonskaya was somewhat annoyed at Radomsky's lack of success. It was she who had recommended Yevgeny Pavlovich in the first place. She returned home to Pavlovsk in even greater irritation than when she had left, and everyone immediately felt the edge of her tongue, chiefly on account of having taken leave of their senses. It was certainly only in their house that things like this happened. What was the hurry? What had happened? However hard she looked, she couldn't see that anything had actually taken place. Wait till it did. What did General Yepanchin's imaginings matter? Why make a mountain out of a molehill? And so on and so on. It appeared, therefore, that all they had to do was calm down, take a level-headed view, and wait. Alas, the calm lasted less than 10 minutes. The first blow to the level-headed view came with the news of what had happened during Mama's absence on Kameny Island. Lizaveta Prokofievna's trip had taken place the morning after the prince had turned up after midnight instead of 9. In answer to their Mama's eager inquisition, the sisters replied in great detail that in the first place, absolutely nothing seemed to have occurred in her absence. That the prince had come over and Aglaya had kept him waiting for a long time, a good half hour. Then she came out and, as she did so, suggested a game of chess. The prince didn't even know the moves, and Aglaya had beaten him at once. She had got very gleeful and scolded the prince dreadfully for his incompetence, and made such fun of him that he was pitiful to look at. Then she suggested a game of cards, and they played fools. This time it was just the opposite. The prince turned out to be as expert at fools as a professor. He played brilliantly. Aglaya even stooped to cheating and swapped the cards around. She stole tricks before his very eyes, but he made a fool of her every time, 5 times in a row. Aglaya became furiously annoyed and forgot herself completely. She said such wounding and impertinent things to the prince that he stopped laughing altogether. He had turned quite pale when she finally said to him that she would not set foot in the room while he remained sitting there, and that he ought positively to be ashamed for his part to come visiting, especially after midnight, after all that had happened. Then she had gone, slamming the door. The prince departed as if from a funeral, notwithstanding all their attempts at consolation. Suddenly, a quarter of an hour later, Aglaya had run down onto the veranda in such haste that she hadn't managed to dry her eyes, which were red with weeping. She had run down because Kolya had arrived and brought a hedgehog with him. Everyone started looking at it, and Kolya explained, in answer to their questioning, that the hedgehog wasn't his. He was passing with a school friend of his, Kostya Lebedev, who had stayed outside, too shy to come in because he was carrying an axe. They had bought both hedgehog and axe just now from a peasant they had met. The peasant was selling the hedgehog for 50 kopecks, but they persuaded him to sell the axe because he might just as well, and it was certainly a good axe. At this point, Aglaya suddenly began pestering Kolya to sell her the hedgehog immediately. She had got very excited about it and even called Kolya sweet. Kolya wouldn't agree for a long time, but eventually gave way and called Kostya Lebedev, who actually did come in with an axe and was greatly embarrassed. Then it suddenly turned out that the hedgehog was not theirs at all. It belonged to a third boy, Petrov, who had given them both the money to buy Schlosser's history from yet a fourth boy who was short of money and was selling it cheap. They had gone out to buy Schlosser's history, but had yielded to temptation and bought the hedgehog. So, therefore, both it and the axe belonged to the third boy, and they were taking them to him instead of Schlosser's history. Aglaya was so insistent, however, that they finally decided to sell her the hedgehog. As soon as she got it, she immediately placed it in a wicker basket with Kolya's assistance, and after covering it with a napkin, began begging Kolya to take it at once to the prince and ask him to accept it as a mark of her most profound esteem. Kolya agreed, overjoyed, and promised to deliver it, but immediately began badgering her. What did the gift signify? And a hedgehog at that? Aglaya told him it was none of his business. He answered that he was certain there was an allegory involved. Aglaya lost her temper and snapped that he was nothing but a young puppy. Kolya immediately retorted that if it were not that he respected her as a woman, and besides had principles of his own, he could have demonstrated to her at once that he knew how to respond to insults like that. The upshot, however, was that Kolya went delightedly off with the hedgehog, with Kostya Lebedev trotting after him. Aglaya, seeing him swinging the basket too much, couldn't help shouting to him from the veranda, "Please, Kolya, don't drop it, dear," just as if they had not that minute been having words. Kolya stopped, and, just as if he had not that minute been answering her back, shouted with the utmost goodwill, "No, I shan't drop it, Aglaya Ivanovna, don't worry," and ran on again at breakneck speed. Aglaya then burst into loud laughter, and ran to her room extremely pleased with herself, and had remained in high good humor for the rest of the day. Lizaveta Prokofievna was aghast at this news. Not that there was any real reason, but her mood prompted her to it. Her apprehension was acutely aroused, mainly on account of the hedgehog. What did the hedgehog signify? What was its agreed meaning? What kind of signal was it? A message of some kind? Moreover, poor General Yepanchin, who chanced to be present at this interrogation, spoiled the whole thing completely with his answer. In his view, there was no message involved. The hedgehog was a hedgehog, pure and simple, apart from the fact that it signified friendship, a burying of the hatchet, and making up. In a nutshell, it was just one of her antics. In any event, it was innocent and excusable. We should observe, in parenthesis, that he was quite correct. On his return from Aglaya, derided and banished, the prince had been sitting for a good half hour in a mood of bleakest despair, when